Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben heute 2. Mose 21 als Text. Wir werden im Wesentlichen das ganze Kapitel in der Predigt anschauen. Lesen tue ich die Verse 1 und 2 und dann 12 bis 17. 21, 2. Mose, 21, 1 bis 2 und 12 bis 17. Und dies sind die Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen sollst. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er 6 Jahre dienen, im 7. aber soll er umsonst frei ausziehen. Und dann Verse 12 bis 17. Wer einen Menschen so schlägt, dass er stirbt, muss getötet werden. Hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern Gott hat es seiner Hand widerfahren lassen, dann werde ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen soll. Doch wenn jemand an seiner Nächsten vermessen handelt, indem er ihn hinterlistig umbringt, von meinem Altar sollst du ihn wegnehmen, damit er stirbt. Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, muss getötet werden. Wer einen Menschen raubt, es sei denn, dass er ihn verkauft, sei es, dass er in seiner Gewalt erfunden wird, der muss getötet werden. Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, muss getötet werden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir sind mit Kapitel 21 immer noch am Sinai. Der Berg donnert, brennt und qualmt. Der Herr hat seinem Volk durch Mose gerade die 10 Gebote gegeben. Jetzt erlässt er eine Reihe weiterer Bestimmungen. Die wundern uns zum Teil. Ja, sie wirken da und dort auf uns heute geradezu menschenverachtend. Wenn wir vielleicht zu Hause auch nochmal die weiteren Bestimmungen zur Sklaverei, Verse 1 bis 11 lesen und daran denken, es wundert uns schon allein, dass Gott Sklaverei nicht rundweg verbietet, sondern Regeln für sie erlässt. Das mutet uns befremdlich an. Dabei ist aber ganz wichtig zu sehen, diese Bestimmungen stellen nicht den eigentlichen Willen Gottes dar. Den hat Gott zuvor in den 10 Geboten formuliert, grundlegend und verbindlich. Die 10 Gebote sind Gottes eigentlicher Wille. Was jetzt folgt, sind Bestimmungen, mit denen Gott abweichend von seinem eigentlichen Willen zum Teil sehr große Zugeständnisse macht an die Natur und die Gewohnheiten einer in Sünde gefallenen Welt und Menschheit. Wenn wir das im Weiteren beobachten, bedenken, müssen wir das vor Augen haben. Und ich habe deshalb bewusst, ihr seht es an der Wand, als Thema der Predigt formuliert, Gottes Gebot grenzt satanische Bosheit ein. Es grenzt sie ein, mehr im Moment nicht. Wir werden deshalb diesen Bestimmungen, die wir in diesem Kapitel finden, nur gerecht, wenn wir sie im heilsgeschichtlichen Zusammenhang richtig einordnen. Und deshalb ist ja unsere ganze Predigtreihe, deren 66. Teil wir heute haben, eine Predigtreihe zur biblischen Heilsgeschichte, um die Dinge im geistlichen Gesamtzusammenhang von der Schöpfung bis zur Wiederkunft Jesu zu sehen. Ich habe zum besseren Verständnis dieser Problematik eine Grafik erstellt. Sie zeigt die Entwicklung gewissermaßen des geistlich-ethischen Levels in den verschiedenen Abschnitten der Heilsgeschichte. Ganz links beginnt die Entwicklung, da links oben, ihr könnt es vielleicht lesen, Garten Eden steht da, mit dem geistlich-ethisch noch fast vollkommenen Level. Aber nur fast, ihr seht, rechts ist das Level am Ende dann höher. Vor dem Sündenfall herrschen ja sprichwörtlich paradiesische Zustände. Das vollkommene Level des neuen Himmels und der neuen Erde war auch im Garten Eden nicht gegeben, aus dem einfachen Grund, Satan, die alte Schlange, der Drache, hat ja auch Zugang zum Garten Eden mit allen verhängnisvollen Folgen. Durch den von ihm verursachten Sündenfall, das ist dann die blaue Linie, stürzt die Welt in bodenlose, satanische Abgründe voller Menschenverachtung und Bosheit. Gemehrt wird dies noch durch den Einbruch der Dämonen, von dem 1. Mose 6 berichtet. Es gibt eine Predigt darüber. Diese Bosheit mit all ihren menschenverachtenden Verbrechen ist so dramatisch, dass Gott ihr mit schwersten Gerichten begegnet, einmalig durch die Sintflut weltweit, später immer wieder regional, etwa durch die Zerstörung von Sodom und Gomorra und am Ende der Zeit auch wieder durch die endzeitlichen Gerichte über einer immer gottloser und satanischer werdenden Menschheit. Auf diesem satanisch bösen Level, ganz links unten, lebt die Menschheit im Großen und Ganzen, bis Gott sich aus dieser von Satan beherrschten Menschheit ein Volk erwählt. Das Volk seines Eigentums. Gott greift damit in den Herrschaftsbereich Satans ein. Ihr habt euch vielleicht gewundert, dass ich als Lesung die letzten Verse der Versuchung Jesu aus Matthäus 4, 8 bis 10 gewählt habe. Die Situation: Satan zeigt Jesus alle Reiche dieser Welt und bietet ihm an, das alles, alle Reiche dieser Welt, will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und jetzt ist der springende Punkt, liebe Geschwister. Jesus stellt mit keiner Silbe, nicht mit einer einzigen, in Frage, dass Satan diese Macht tatsächlich hat. Dass er tatsächlich der Fürst und der Gott dieser Welt ist, dass ihm Satan alle Reiche dieser Welt wirklich und wahrhaftig gehören. Und dass Satan die Macht über all diese Reiche geben kann, wem er will. Jesus erkennt an, dass es so ist. Wäre Jesus jetzt aber auf dieses Angebot Satans eingegangen, wäre der Christus dadurch zum Antichristus geworden. Am Ende wird Satan versuchen, das, was er mit Jesus nicht geschafft hat, durch den Antichristen zu erreichen, dem er dann Macht über alle Reiche dieser Welt gibt. Obwohl die Würfel gefallen sind und auch Satan selbst wohl weiß, dass er es nicht schaffen wird, das ist das Dramatische, dass Satan in seiner Empörung gegen Gott, in seiner Besessenheit, alles Gute zu zerstören, das Gott geschaffen hat, auch den eigenen Untergang in Kauf nimmt. Er hat nur ein Ziel, alles, was Gott geschaffen hat, mit sich ins Verderben zu ziehen und zu verwüsten. Beispiele dafür finden wir genug in der Geschichte, den Kulturen und Religionen der Menschheit. Dieses Level bodenloser satanischer Bosheit und Menschenverachtung ist die Ausgangsbasis und zugleich die Rahmenbedingung der weiteren heilsgeschichtlichen Entwicklung. Und auch wenn ich immer wieder bewusst von bodenloser satanischer Bosheit und Menschenverachtung rede, ist das ganz bewusst gemeint. Wenn wir überlegen, was es in der Menschheitsgeschichte alles gab, an Gräueln, an Bosheit, an Niedertracht und so weiter, das ist eigentlich für einen normalen, gesunden Menschenverstand nicht nachvollziehbar. Es unterbietet jedes denkbare Niveau, auch in unseren Tagen immer wieder. Ich denke nur etwa an das Thema Organtransplantation, worüber wir schon gesprochen hatten, dass Menschen bei lebendigem Leib, und die Ärzte müssen weithin wissen, was sie tun, ausgeschlachtet werden. Und das im Grunde zur allgemeinen Menschenpflicht und zur Moral christlicher Nächstenliebe benannt wird. Auch da eine ungeheure Perfidie in der Angelegenheit. Man könnte tausende Beispiele nennen. Das ist das Level, das Ausgangslevel. Im Alten Bund macht Gott im Blick auf dieses bodenlose Level noch sehr weitreichende Zugeständnisse. Denn auch sein auserwähltes Volk lebt ja im Grundsatz nach wie vor unter den Bedingungen und den Einflüssen der gefallenen und von Satan beherrschten Welt. Und ihr seht, deshalb habe ich auch das erste Level, das Level des Alten Bundes, bewusst auch noch in der Relation niedrig angesetzt, als dann später das Neue nicht nur absolut, sondern auch in der Relation, nur knapp über diesem satanischen Level. Mit dem neuen Bund und dem Kommen Jesu geht die Entwicklung dann einen wesentlichen Schritt weiter nach oben, denn mit Jesus hat das Reich Gottes mitten unter uns begonnen. Und durch seinen Heiligen Geist sind wir in die Lage versetzt, dem Wesen und den Einflüssen der gefallenen Welt zu widerstehen. Die Eingrenzung des ursprünglichen und eigentlichen Willens Gottes für uns, um unserer Herzenshärtigkeit willen, ist im neuen Bund im Grundsatz aufgehoben. Das wird immer da deutlich, wo Jesus sagt, Mose hat euch geboten, ich aber sage euch. Da sehen wir diesen deutlichen Unterschied, einen gigantischen Unterschied zwischen dem Level des Alten und des Neuen Bundes. Nicht, und das ist ganz wichtig zu sehen, da gibt es auch im frommen Bereich enorme Irrtümer, nicht, dass sich der eigentliche Wille Gottes im Neuen Bund gegenüber dem Alten auch nur um ein Jota geändert hätte. Kann gar nicht sein, denn er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und deshalb bleibt sein eigentlicher Wille derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Nicht Gottes Wille hat sich geändert, aber die Zugeständnisse, die Verbindlichkeit, mit der Gott ein Leben nach seinem Willen von uns erwartet. Denn durch den Heiligen Geist in uns leben wir im neuen Bund in ganz anderen geistlichen Möglichkeiten, als das im alten Bund der Fall war. Und Gott will, dass wir in diesen Möglichkeiten auch tatsächlich leben zur Ehre seines Namens. Dennoch leben wir auch im neuen Bund noch in dieser gefallenen Welt. Und im Gegensatz zu den Schwärmern aller Art nimmt Gott das ernst. Wir sehen das am Philemonbrief. Auch da wundern wir uns ja, neutestamentliche Zeit. Ermahnt Paulus zwar den Philemon mit seinem entlaufenen Sklaven Onesimus geistlich recht angemessen umzugehen, aber den Zustand der Sklaverei stellt Paulus auch hier nicht grundsätzlich in Frage. Auch nicht unter den Bedingungen des neuen Bundes. Ich habe damals meine Predigt zum Thema Christ und Obrigkeit ja bewusst mit dem Unterthema versehen, Gott bindet uns ans Recht. Gott selbst respektiert das Recht dieser Welt, dass sich nicht nur und zum Teil gar nicht und wenig an seinen Ordnungen, an seinem Willen orientiert, sondern an der Bosheit Satans. Gott selbst respektiert darin das Recht Satans auf diese gefallene Welt und Menschheit. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Dimensionen verstehen, sonst begreifen wir vieles nicht. Nur Schwärmer, von denen die heutige Christenheit auch außerhalb der Pfingstgemeinden leider nur so wimmelt, meinen, sie könnten diese Gegebenheiten missachten und heute schon eine mehr oder weniger heile Welt gestalten. Wer aber so die Realität und die Herrschaft des Bösen auf dieser Erde ignoriert oder geringschätzt, muss zwangsläufig Schiffbruch erleiden und mehrt durch diese Ignoranz das Unheil in entsetzlichem Ausmaß. Auch die Rahmenbedingungen des neuen Bundes bleiben noch weit hinter den Zuständen im Garten Eden zurück. Erst mit der Wiederkunft Jesu, das ist dann die nächste Stufe, der Satan bindet und ein tausendjähriges Reich ohne direkten Einfluss Satans errichtet, wird fast an die Zustände des Garten Edens angeknüpft und erst im neuen Himmel und der neuen Erde werden die vollkommenen Zustände erreicht, die Gottes Willen und Wesen zu 100% entsprechen. Diese grundsätzliche Betrachtung ist heute wichtig, wenn wir zu den Einzelbestimmungen kommen, die wir dann gleich näher anschauen. Denn wenn wir diese Einzelbestimmungen an den Rahmenbedingungen des neuen Himmels und der neuen Erde messen oder des tausendjährigen Reichs oder auch nur des neuen Bundes, werden wir ihnen in keiner Weise gerecht. Wir betrachten sie dann in einem vollkommen falschen Bezugsrahmen. Der richtige Bezugsrahmen ist der alte Bund mit teils sehr weitreichenden Zugeständnissen an die Natur des in Sünde gefallenen Menschen. Und wenn wir deshalb diese Bestimmungen anschauen, müssen wir uns ständig vor Augen halten, wir bewegen uns auf dem untersten Level nur sehr knapp, relativ knapp oberhalb uneingeschränkter satanischer Bosheit. Aber auch schon auf diesem ersten Level schränkt Gott diese satanische Bosheit und Menschenverachtung bereits wesentlich ein. Das sehen wir konkret jetzt am Beispiel der Sklaverei. Sklaverei gehörte offenbar ganz schlicht zu den damaligen Gegebenheiten. Und Gott schafft sie nicht ab. Wir haben schon gesehen, auch nicht im Neuen Bund. Aber er setzt ihr Grenzen. Zumindest im Blick auf Angehörige seines Volkes. Auch ein Israelit kann in Schuldsklaverei geraten. Das ist der Hintergrund. Keine willkürliche Versklavung, sondern Schuldsklaverei. Und wir hatten letzten Sonntag gehört, da knüpft der heutige direkt dran an, Gott achtet Privateigentum. Da ist die heutige Predigt, der heutige Abschnitt eine direkte Fortsetzung des letzten Sonntags. Gott achtet Privateigentum. Und wenn ein Schuldner seinem Nächsten das Eigentum, das dieser ihm geliehen hat, nicht zurückzahlen kann, gerät er in Schuldsklaverei. Er soll auf diese Weise durch seine Arbeit das Eigentum des anderen zumindest in Teilen wieder erstatten, wenn er es sonst nicht kann. Wenn wir uns heute moralisch darüber empören, müssen wir uns fragen, ob unsere Gesellschaft im Jahr 2019 tatsächlich so viel besser ist. Auch heute kann jemand, der seine Rundfunkgebühren nicht bezahlt, wegen ein paar hundert Euro in den Schuldturm, sprich ins Gefängnis geworfen werden. Ob das überhaupt gesetzlich zulässig ist, wird meines Wissens von vielen bestritten, aber es geschieht in unserem Land. Laut Taz vom 9.5.2018 war beispielsweise Anfang 2016 die Thüringerin Sieglinde Baumert 61 Tage in Haft, weil sie sich geweigert hatte, Rundfunkgebühren zu bezahlen. Obwohl bei denen meines Wissens wiederum höchst umstritten ist, ob die überhaupt rechtmäßig erhoben werden dürfen. Oder denken wir an das sogenannte Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Zeitarbeit. Ist kaum etwas anderes als eine Form moderner Arbeitssklaverei. Aber nicht auf 6 Jahre beschränkt, unter Umständen ein Leben lang. Gott aber setzt der Sklaverei Grenzen. Nach 6 Jahren muss der Sklave wieder freigelassen werden. Das ist das Entscheidende. Gott setzt satanischer Bosheit Grenzen. Er schafft sie nicht ab, er setzt ihr Grenzen. Komplett abgeschafft ist sie erst in der neuen Welt. Mir fiel auf, wir haben da eine interessante Parallele zu unserer heutigen Privatinsolvenz. Die ist ursprünglich auch auf 6 Jahre angesetzt. Sie kann mittlerweile wohl auf 3 bis 5 Jahre verkürzt werden, wenn sich der Schuldner glaubhaft um die Rückerstattung des Schadens gegenüber dem Gläubiger bemüht. Dabei achtet Gott allerdings mehr als der heutige Staat das Eigentum des Gläubigers. Gott ordnet an, dass der Gläubiger seine Schuld verbindlich zumindest in Teilen durch 6-jährige Arbeit erstattet bekommt. Die Privatinsolvenz bietet meines Wissens dem Schuldner dagegen durchaus auch die Möglichkeit, dass sich dieser in die soziale Hängematte legt und den Gläubiger in die Röhre schauen lässt und der von seinem Geld nichts sieht, keinen Cent im Zweifel. Dass der Täter mehr geschützt und gefördert wird als das Opfer, ist eine völlig unbiblische Entwicklung. Sie ist Zeichen einer erneuten satanischen Degeneration unserer Gesellschaft. Das Böse wird damit aktiv gefordert, anstatt wirkungsvoll bekämpft und eingedämmt zu werden. Gott dagegen tritt dem Bösen effektiv entgegen. Der Schuldige wird bestraft und in die Pflicht genommen, den angerichteten Schaden zu ersetzen oder wenigstens wesentlich zu mindern. Das ist göttliches Prinzip, im Unterschied zu den unchristlichen Entgleisungen des heutigen Asozialstaats, der Leistung vielfach bestraft und ein ausgedehntes Sozialschmarotzertum begünstigt. Hat mit Christsein nichts zu tun, diese Entwicklung. Dem wirklich Bedürftigen, der gerne arbeiten würde, aber nicht kann, weil er krank oder alt oder sonst, was ganz anderes, ja? Wobei Gott das Wohl auch des Schuldsklaven mit Nachdruck im Blick hat. Ist interessant, Gott hat durchaus immer beide Seiten im Blick. Die Sklaverei ist nicht nur auf 6 Jahre begrenzt. Bei der Freilassung nach 6 Jahren soll der Herr seinen Sklaven ausstatten, damit dieser wieder auf die Füße und sich eine neue Existenz aufbauen kann. Das ordnet Gott dann ergänzend zu der Bestimmung hier, 5. Mose 15, 13 und 14. Wenn du ihn frei losgibst, nämlich den Schuldsklaven, sollst du ihn nicht leer von dir gehen lassen, sondern du sollst ihm auflegen, also mitgeben von deinen Schafen, von deiner Tenne, von deinem Keller, dass du gebest von dem, das dir der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Nicht nur eine Grundausstattung an Nahrung zum unmittelbaren Überleben für die nächsten Tage, Wochen, Monate, sondern mit den Schafen auch eine Existenzgrundlage, aus dem Keller natürlich auch Saatgut und so weiter. An all das ist zu denken, einen für den Aufbau einer Existenzgrundlage für die Zukunft, einen echten Neuanfang, soll der Gläubiger dem Sklaven mit auf den Weg geben, wenn er ihn freilässt. Da dürfte die göttliche Ordnung sogar auf dem relativ niedrigen Niveau des alten Bundes die heutige Ordnung der Privatinsolvenz noch weit übertreffen. Also wir können eigentlich nur staunen, wie umsichtig, weitreichend in beide Richtungen Gott geschaut hat. Was göttliche Ordnung nie vorsieht, weder im Alten noch im Neuen Bund, ist eine dauerhafte Unterstützung dessen, der nicht arbeiten will. Im Gegenteil gilt hier der Grundsatz, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Neues Testament, 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Ausdrückliche Ordnung auch im Neuen Bund. Auf die weiteren Bestimmungen zur Sklaverei gehe ich hier nicht ein. Die können doch, wenn ihr staunen und stutzen wollt, wie weitreichend die Zugeständnisse Gottes sein können, zu Hause lesen. Aber sie sind, wie gesagt, dahin zu verstehen, dass wir uns hier erst auf dem untersten Level knapp oberhalb uneingeschränkter satanischer Willkür bewegen. Den Bestimmungen zur Sklaverei folgen dann in den Versen 12 bis 17 Bestimmungen zu Kapitalverbrechen, die mit der Todesstrafe zu ahnden sind. Dabei unterscheidet die Bibel sehr sorgfältig, hatten wir beim Gebot, du sollst nicht morden, auch schon angedacht, sehr sorgfältig zwischen Mord und Totschlag. In unserer heutigen Justiz, ich reibe mir da immer wieder verwundert die Augen, wenn ich die Nachrichten höre, geraten die Maßstäbe im Blick auf Mord allmählich mehr und mehr durcheinander. Da tritt einer auf einen am Boden liegenden ein, der hilf- und wehrlos da liegt, auch gegen den Kopf mehrfach, bis er stirbt, aber es wird nicht wegen Mord oder Totschlag ermittelt. Da sticht einer mächtig auf einen anderen ein, auch in die Brust, auch ins Herz, aber es wird nicht als Mord gewertet. Aber wenn einer im Straßenverkehr gefährlich überholt, wird wegen Mordversuch ermittelt, ganz aktuell. Nicht, dass ich ein gefährliches Überholmanöver verharmlosen will, gar nicht. Aber wenn sich Justiz so gebärdet, untergräbt sie das Vertrauen in den Rechtsstaat. Denn bei Mord, nicht nur in der Bibel, auch in unserem Recht, bei Mord oder bei Mordversuch muss das Töten des Menschen Ziel der Handlung sein. Wer gefährlich überholt, will schnell sein, aber nicht umbringen. Das ist völlig absurd. Gottes Gebot unterscheidet hier sehr sorgfältig. Wer einen Menschen aus Versehen tötet, begeht fahrlässige Tötung, aber keinen Mord. Trotzdem drohte ihm damals, wie auch heute in manchen Kulturen, der Tod nicht von Seiten des Staats, der Justiz, sondern der Familienangehörigen durch Blutrache. Und hier schützt Gottes Gebot den, der nicht die Absicht hatte zu töten. Wenn Israel im verheißenen Land angekommen sein wird, will Gott dort 6 Freistädte benennen, in die soll sich der flüchten können, der aus Versehen, ohne böse Absicht, einen anderen getötet hat und jetzt von der Blutrache bedroht ist. Da soll er Schutz erfahren. Wer aber absichtlich und ohne zulässigen Grund einen anderen Menschen tötet, also nicht etwa aufgrund von Notwehr oder im Krieg, der soll mit dem Tod bestraft werden. Der findet auch in den Freistädten ausdrücklich keinen Schutz. Von meinem Altar sollst du ihn wegnehmen, damit er stirbt, sagt Gott in aller Schärfe bei den entsprechenden Ausführungen. Als nächstes begegnen wir dem besonderen Schutz der Eltern. Wer sie schlägt oder ihnen flucht, muss getötet werden, Verse 15 und 17. Hier ist sicher nicht an jedes grobe und ungeziemende Wort gegenüber den Eltern zu denken, wohl auch nicht an jeden x-beliebigen Schlag im Rahmen einer möglichen Auseinandersetzung zwischen Eltern und Kindern, auch nicht, wenn Kinder elterlicher Willkür und Bosheit, die es leider auch geben kann, nicht geben sollte, aber geben kann, in notwendiger Weise widerstehen. Es ist sicher nicht daran gedacht, Kinder zum willkürlichen Opfer der Eltern zu machen. Es ist hier sicher an eine grobe und fortgesetzte Gewalt und grobe und fortgesetzte Missachtung der Eltern zu denken. Diese soll mit dem Tod bestraft werden. Ich erinnere dazu an die Predigt zum Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Auch da sehen wir den heutigen Absturz der Moral und der Ethik wieder. Wie wird die Bedeutung, die Rolle, die Wertschätzung der Eltern in unserem Staat, in unserem System systematisch wieder untergraben? Auch gegen unser geltendes deutsches Recht, muss man betonen. Auch auf Menschenraub und Menschenhandel, ist der nächste Abschnitt, steht nach Gottes Gebot die Todesstrafe, Vers 16. Hier entwickeln sich die deutsche Gesetzgebung und Rechtsprechung längst wieder weit unter das alttestamentliche Niveau zurück. Durch Gesetze wie etwa das sogenannte Prostituiertenschutzgesetz, das angeblich zum Schutz von Prostituierten dienen sollte, ist Deutschland seit Jahren zum Paradies für Menschenhändler und Zuhälter geworden. Und ich neige dazu, bösen Willen und böse Absicht zu unterstellen, denn Fachleute haben von Anfang an davor gewarnt und haben gesagt, ihr beraubt durch dieses Gesetz die Polizei umfassend in ihren Ermittlungsmöglichkeiten. Eigentlich kann kein Politiker so dumm sein, dass er das nicht gewusst hat, was dabei rauskommt. Ich habe für derartige Vorgänge die Folie nochmal ergänzt, wenn er in den unteren Teil schaut. Da seht ihr mit der roten Linie die Moral der Welt, der gottlosen Welt. Die hat sich, zumindest in der westlichen Welt, soweit sie unter dem Einfluss jüdisch-christlicher Ethik stand und Tradition, durchaus ein Stück weit parallel zu den Entwicklungen der Heilsgeschichte höher entwickelt. Wir sehen das ja bis zu heute in unserem Recht. Unser Recht ist zumindest in der Theorie nach wie vor ganz wesentlich von biblischen christlichen Maßstäben geprägt. Was mit der Rechtsprechung und der Durchführung dann passiert, ist wieder eine ganz andere Frage leider. Aber wir haben zunächst die rote Linie, eine positive Aufwärtsentwicklung, zumindest in christlich geprägten Ländern. Aber am Ende der Zeit, in der wir leben, nimmt die Gottlosigkeit überhand, die Ethik der Welt koppelt sich weitgehend wieder von christlich-biblischen Maßstäben ab und stürzt wieder hinab in bodenlose satanische Menschenverachtung und zunehmendes Chaos. Das ist das, was wir dieser Tage auch in der westlichen Welt ganz dramatisch erleben. Und wir sehen das daran auch bei uns im Land, wie die Rahmenbedingungen für Menschenraub und Menschenhandel in unserem Land durch entsprechende unsinnige Gesetzgebung entwickelt wurde. Menschenraub und Menschenhandel, dagegen sind vor Gott schwerste Verbrechen. Wer solche Verbrechen begeht, ist aus der menschlichen Gemeinschaft ein für allemal auszutilgen. Ab Vers 18 bis zum Ende des Kapitels werden dann Fälle betrachtet, in denen durch Mensch oder Tier Verletzungen oder Schaden zugefügt werden. Das können Körperverletzungen sein oder materieller Schaden. In allen Fällen, das ist auch interessant, steht der Schadensersatz im Vordergrund. Punkt, der bei uns in der Gesetzgebung eigentlich ganz weit hinten ist. Bei uns steht, wenn überhaupt, die Bestrafung des Täters, meistens aber eher die Rehabilitation des Täters, nicht so sehr die Bestrafung im Vordergrund, auch völlig unbiblisch. Dass das Opfer seinen Schaden wieder ersetzt kriegt, dafür sorgt nicht der Staat, dafür muss das Opfer in mühsamen Zivilschadensersatzprozessen erstmal weiter häufig aussichtslos oder mit geringem Erfolg kämpfen. Hat Gott ganz anders geordnet. Ich habe schon gesagt, wir können hier fortlaufend zurückerinnern an die Predigt vom letzten Sonntag. Du sollst nicht stehlen. Gott schützt Eigentum. Biblischer Grundsatz ist, wer einem anderen, an dessen Privateigentum Schaden zufügt, hat für den Schaden aufzukommen. Bei Körperverletzung gilt der Grundsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da erschrecken wir, weil wir diese Regelung dann vor allem vom Islam her ganz praktisch kennen. In der Bibel ist sie im übertragenen Sinne gemeint. Nach Gottes Gebot soll niemand ein Auge ausgestochen oder ein Arm abgehackt werden. Derartiges lesen wir in der Bibel auch nirgends, dass das auf Gottes Gebot geschieht. Also ich erinnere mich im Moment zumindest nicht dran. Es ist vielmehr an eine angemessene finanzielle Erstattung für den entstandenen körperlichen Schaden gedacht. Auch die Frage, ob ein Schade verschuldet oder unverschuldet entstanden ist, spielt bei Gott immer eine zentrale Rolle. Das gilt auch bei der Beteiligung von Tieren. Wenn ein Rind das Rind seines Nächsten zu Tode stößt, dann soll der Besitzer das stößige, noch lebende Rind verkaufen und den Erlös mit dem Geschädigten teilen. Der Schaden wird geteilt, denn der Besitzer wusste nicht, dass ein Rind stößig ist, der konnte also gewissermaßen nichts dafür. Trotzdem ist ein Schaden entstanden und jetzt guckt Gott dafür, dass keiner von beiden leer ausgeht. War aber schon vorher bekannt, dass das Rind stößig ist, dann hätte der Besitzer Vorkehrungen treffen müssen, dann ist er schuld. Und dann hat der Besitzer des stößigen Rinds das lebende Rind ganz dem Geschädigten zu geben. Interessanterweise, er bekommt aber dafür das tote Rind. Das tote Rind ist ja vielleicht noch mindestens in Teilen verwertbar. Eigentlich muss man staunen, wie Gottes Gebot höchstmögliche irdische Gerechtigkeit sucht, auch unter den Bedingungen einer in Sünde gefallenen Welt. Der Geschädigte soll einen angemessenen Ersatz für den ihm zugefügten Schaden erhalten, aber auch der, durch dessen Rind der Schaden entstanden ist, soll nicht über Gebühr bestraft werden. Bekommt dann wenigstens das getötete Rind, um zu sehen, was er damit noch verwerten kann. Wir können zusammenfassen, liebe Geschwister, auch bereits im Alten Bund setzt Gott satanischer Bosheit enge Grenzen. Hier wesentlich für sein auserwähltes Volk, an dem die gute Ordnung Gottes ja für die übrigen Völker der Welt sichtbar werden soll. Im Neuen Bund dann für die Gemeinde insgesamt, die ein Licht in der Welt sein soll. Und wir können immer wieder nur staunen, wenn wir diese und in Zukunft auch weitere Bestimmungen Gottes anschauen, wie Gott umsichtig, fürsorglich für alle beteiligten Seiten da ist und sucht, dass jedem sein bestmögliches Recht und der bestmögliche Nutzen und Segen widerfährt. Amen.